Also wir sind hier in der ehemaligen Synagoge am Hüttenweg mit Herrn Rammer und jetzt gibt es ein kleines Interview über die Fragen, die sich so stellen. Was heißt denn eigentlich Sukkot Shalom?
Das ist die Hütte des Friedens und die Synagoge ist deshalb so genannt worden, weil das hier der Hüttenweg ist. Also wir haben dann sozusagen den Ort aufgenommen und in den Titel genommen, aber Hütte des Friedens.
So, und was ist ein Talit, wenn ich das richtig ausgesprochen habe?
Ein Talit, das ist ein Gebetsschal, der in aller Regel beim Morgengottesdienst getragen wird, sozusagen also als Zeichen der Heiligkeit der Person, die dann möglicherweise eben zur Schriftlesung, also aus der Tora-Rolle aufgerufen wird und deshalb nicht mit einem profanen Gewand, sondern mit einem Talit eben vor der Tora-Rolle erscheinen soll. Das kann man sozusagen, man kann sich daran einhüllen, also es kann ein großes, wie so ein Badetuch, großes Tuch sein. Es kann aber auch einfach wie eine Stola, ein kleines um den Hals hängendes, symbolisches Kleidungsstück sein.
Und können das auch Frauen tragen?
In den progressiven Gemeinden tragen das auch Frauen, in den orthodoxen Gemeinden tun das die Frauen nicht, nein.
Okay.
Wie verläuft ein jüdischer Gottesdienst?
Ein jüdischer Gottesdienst ist ja im Wesentlichen ein Wortgottesdienst, das heißt, es werden Psalmen gelesen, es werden Gebetsgesänge, oftmals auch als Wechselgesang zwischen Gemeinde und dem Vorbeter vorgetragen. Das sind oftmals biblische Texte oder Texte, die aus biblischen Zitaten kollagiert sind. In den traditionellen Gemeinden, in den orthodoxen Gemeinden wird das ausschließlich auf Hebräisch und gelegentlich Aramäisch gemacht. In den progressiven Gemeinden ist es so ein Mix aus Hebräisch und Landessprache, also hier Deutsch. Und der Mix ist so ungefähr 2/3 Hebräisch und 1/3 Deutsch. Der Höhepunkt eines Morgengottesdienstes jedenfalls ist am Schabbat und am Montag und Donnerstag die Lesung aus der Schrift. Die Schrift ist in so viele Wochen wie das Jahr, hat Abschnitte eingeteilt. Und man liest sozusagen die 5 Bücher Moses im Laufe eines Jahres, wenn man so will, einmal durch. Und in meiner Synagoge oder hier in Sukkot Shalom wird es so gemacht, dass ich den Text erst auf Deutsch vorlese, damit ihn alle wissen, worum es geht und dann danach dann in so einer Gregorianik ähnelnden Gebetsmelodie, die mit Akzenten genau festgesetzt ist, wie man das zu machen hat, in Hebräisch. Und dazu werden 7 Personen aus der Gemeinde aufgerufen, die dann immer sozusagen einen Teil, also eben ein Siebtel dieses Lesetextes, wenn man so will, überwachen und verantworten, obwohl sie es selber nicht lesen, aber ich es für sie lese, sie sind sozusagen diejenigen, die es tun könnten für die Gemeinde.
Wie viele Leute kamen hier denn früher so in die Gottesdienste und kann man irgendwie sagen, dass am meisten von einer Generation war oder waren das alles gemischt von den Generationen her?
Naja, hier, solange wie die amerikanische Armee in Berlin war, war das eine sehr, sehr junge Gemeinde, weil diese Servicemen und dann später auch Frauen, die dabei waren, ja in aller Regel erstmal bis Ende der 70er Jahre Rekruten waren. Also sie wurden eingezogen, wenn sie so um die 20 waren. Das heißt, wenn die hierher kamen, waren sie zwischen 20 und 25 irgendwie. Und dadurch war die Gemeinde damals sehr jung. Das ist dann später, schon in der Zeit, als noch die Amerikaner hier waren, hat sich das deutlich verschoben, weil dann Berufssoldaten da waren, die haben länger gedient. Die waren dann auch gerne mal Ende 30, Anfang 40 und waren noch immer im Dienst, waren dann in der Zwischenzeit vielleicht nicht mehr Soldaten, sondern Offiziere oder haben irgendwelche Spezialaufgaben gehabt. Also das hat sich dann in den 80er und Anfang der 90er Jahre verschoben. Und seitdem es jetzt hier eine Berliner Gemeinde ist, ist es zwar immer noch für die Berliner Verhältnisse eine junge Gemeinde, aber sie ist schon deutlich älter. Also ich würde mal sagen, das Durchschnittsalter liegt deutlich über 40. Aber wir haben zum Beispiel in der jetzigen Konstellation bei 300 Mitgliedern jeden Freitag so zwischen 5 und 7 noch nicht Bar Mitzwa, also noch nicht eingesegnete Kinder da, die also unter 12 oder 13 Jahren sind. Und das finde ich für so eine kleine Gemeinde dann relativ viel. Also insofern, ja, es ist jetzt, hat sich deutlich nach hinten verschoben, sozusagen der Altersdurchschnitt. Aber das ist jetzt auch kein Wunder, weil das natürlich eine besondere Situation war mit Leuten, die gerade Militärdienst machen.
Hat sich denn in der Ausführung der Gottesdienste von früher zu heute etwas geändert? Wurde das irgendwie moderner oder?
Naja, es hat sich insofern geändert, als statt Strongo nach Hama als Oberkantor jetzt Esther Hirsch als Kantorin der Gemeinde da ist. Das heißt, es ist ein deutliches Zeichen für egalitäres Dasein, von gleichberechtigtes Dasein von Männern und Frauen. Die Vorbeterin als Frau. Es ist auch so, dass dadurch, dass es ja immer wieder auch neue Vertonungen von jüdischen Gebetsgesängen gibt, die natürlich dann auch Einzug halten in die Liturgie, wenn man das so nennen will. Und insofern hat sich da schon was verändert. Im Kern aber, sage ich jetzt mal, wenn man die Texte der Gebete betrachtet, hat sich da wenig getan. Ja, statt dass nur die Stammväter Abraham, Isaak und Jakob erwähnt werden, werden auch die Stammmütter Sarah, Rifka, Rebekka und Lea erwähnt. Aber das ist sozusagen, das ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen könnte, das hat sich komplett geändert, sondern es sind Weiterentwicklungen. Aber das soll man auch in 20 oder 30 Jahren nicht erwarten. Also wenn man mal nach einem Jahrhundert wiederkommen würde und sich hätte sich da nicht grundlegend und was geändert, dann wäre das schon bemerkenswert. So ist es einfach so ein kontinuierliches, ja, an kleinen Stellen sozusagen eingreifen und verändern, und dann guckt man, ob das bei der, von der Gemeinde akzeptiert wird. Und wenn das der Fall ist, dann bleibt es da, und wenn es nicht der Fall ist, dann fällt es wieder weg.
Und Sie machen ja Ihre Arbeit auch ehrenamtlich, und machen Sie das gerne ehrenamtlich, und was bedeutet Ihnen Ihre Arbeit?
Ich mache das gerne ehrenamtlich. Ich bin ja im Hauptberuf Leiter eines Erinnerungsortes hier in Berlin, also der Topografie des Terrors, wo es um Gestapo, SS und Reichssicherheitshauptamt gibt, also einen sehr schwierigen Abschnitt der Geschichte, wo es eigentlich in aller Regel um Mord und Totschlag, und zwar in staatlichem Auftrag, geht. Da ist aber mal, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man das über Jahrzehnte macht, ich mache das seit Mitte der 80er Jahre, dass man auch was anderes macht, sonst wird man traurig, das kann man nicht ertragen. Und deshalb war das für mich immer sozusagen ein wichtiges zweites Element in meinem Leben, dass ich auch eine positive Nachricht zu bearbeiten und zu überbringen habe und mit den Menschen hier arbeite. Wobei da auch gelegentlich eben traurige Sachen dabei sind. Heute Abend zum Beispiel, ich muss noch ein Trauergespräch führen, weil ein Mitglied meiner Gemeinde in den 90er Jahren, also jetzt nicht ganz jung und nicht tragisch, aber am Ende doch verstorben ist, und dann muss man dann natürlich Beerdigung machen. Und so, also da gibt es auch nicht nur freudige Elemente, aber es ist schon nochmal was anderes.
Was macht denn ein Rabbiner also insgesamt, was sind so die Bereiche?
Naja, jetzt, wenn man bei dem mal anfängt, mit dem ich gerade aufgehört habe, gehört Seelsorge im Positiven wie in schwierigen Situationen dazu, also von Hochzeiten eben bis hin zu Beerdigungen. Es gehört dazu, dass man die Gottesdienste vorbereitet, mit der Vorbeterin gemeinsam bespricht, wie wir bestimmte Dinge, die vielleicht außerhalb der Regel gemacht werden sollen, erledigen. Es gehört die wöchentliche Predigt dazu, oder Dvar Torah, ein Wort über die Torah, über den Wochenabschnitt. Und natürlich gehört dazu, dass man da insgesamt einen Blick darauf hält, dass der Religionsunterricht, dass sozusagen all das, was so eine Gemeinde halt ausmacht, dass das einigermaßen in den richtigen Bahnen aus meiner Sicht verläuft und gleichzeitig aber auch nicht zu streng ist und alle Veränderung abwirkt. Das ist dann ein bisschen tricky, dass man sich da selber manchmal ein bisschen zurücknimmt und sagt, gib ihm noch mal eine Chance, lass doch mal ausprobieren, mal sehen, wie es wird.
Und wie wird man Rabbiner?
Normalerweise würde man sagen, es gehört erstmal ein wissenschaftliches Hochschulstudium dazu, also in einem relevanten Fach. Das kann Geschichte sein, das kann Judaistik sein, das muss man sehen. Es können jüdische Studien, wie es das heute gibt, sein. Und dann wird man an einem Rabbinerkolleg in aller Regel 5 Jahre lang ein Fachstudium machen, das einen auf alle diese Aspekte vorbereitet. Also dass man, ich sage immer, die 99 Situationen, in die ein Rabbiner kommen kann, eben von der Geburt eines Kindes bis zur Beerdigung, dass man die alle, sagen wir mal, so wie die jüdische Tradition sich das vorstellt, mit zeitgemäßen Inhalten auffällt. Also es ist ja nicht damit getan, dass ich mir irgendein Buch aus dem 19. oder aus dem 18. Jahrhundert angucke und sehe, wie die Leute das damals gelöst haben. Das war eine ganz andere Gesellschaft. Man muss eben gucken, wie kann man das heute lösen und wie kann man da heute mit umgehen. Und das haben sich auch an vielen Stellen ganz andere Dinge ergeben. Also die klassische Definition, wann ist ein Mensch tot? Man nimmt eine Vogelfeder und hält sie über die Nase und wenn die Feder sich nicht bewegt, dann ist er tot. Also ich glaube nicht, dass man heute so daran gehen kann. Da gibt es natürlich medizinische Methoden. Ich würde immer noch sagen, dass das, was man da vor vielleicht 1200 oder 1500 Jahren, wenn man das so definiert hat, war es für die Zeit wahrscheinlich das, was man tun konnte. Aber heute würde man es eben anders machen. Und dann muss man eben gucken, wie man da mit einem Arzt oder mit wem auch immer dann die entsprechenden Schritte halt macht.
Wie war denn eigentlich so die Stimmung zwischen den verschiedenen Gemeinden?
Wie meinen Sie das?
Gab es da irgendwie Probleme oder war eigentlich immer
alles? Sie meinen jetzt hier zwischen der Gemeinde im Hüttenweg und der Gemeinde in der Fasanisch oder überhaupt in Berlin, in West-Berlin? Naja, sagen wir es mal so, es waren zwei ziemlich getrennte Welten. Das lag natürlich primär daran, dass die amerikanischen Soldaten nur selten in andere Synagogen gegangen sind und am Ende natürlich auch keinen Fuß hier in Berlin wirklich gefasst haben, weil, was weiß ich, nach 2, 3 Jahren, wenn ihre Zeit sozusagen, in der sie an einem Ort sein sollten, abgelaufen war, dann waren die wieder weg. Also dadurch hat sich nicht so eine wirkliche Bewegung ergeben, die jetzt in positiven wie im negativen sein könnte. Aber man hat ja gesehen, also hier der Kantor der jüdischen Gemeinde ist Ramona Hammer, mein Vater, der ist ja hier zum Vorbeten hergekommen. Und wann immer die amerikanisch-jüdische Gemeinde was von der jüdischen Gemeinde haben wollte, also gelegentlich gab es zum Beispiel große Bar Mitzwa-Feiern, also Einsegnungsfeiern, das waren dann meistens Offiziere oder amerikanische Zivilangestellte, die lange Zeit hier in Berlin waren, die dann das in diesem kleinen Saal hier nicht feiern wollten oder konnten. Und dann wurde eben das in einer Berliner Synagoge gemacht und das hat die jüdische Gemeinde sozusagen eigentlich als Ehrendienst angesehen, dann da sozusagen Hilfs- und Spanndienste leisten zu können, dann gegebenenfalls eben doch mal einen Gottesdienst in englischer Sprache da ablaufen zu lassen. Das hat die jetzt nicht gestört. Es waren ja sozusagen die amerikanischen Soldaten, die Befreier für viele, die hatten sozusagen, auch wenn nicht in Person, aber als Gruppe sozusagen da ein sehr positives Bild.
Und Sie sind ja auch dann in ein anderes Gebäude gezogen, also nicht mehr in dieses. Und inwiefern ist das neue Gebäude besser gewesen?
Naja, hier war es ja so, dass, sagen wir mal, wir jeden Samstagmittag, wenn der Samstagmorgen Gottesdienst vorbei war, alles abbauen mussten und sozusagen den Saal, der dann eben nicht mehr Synagoge war, sondern für andere Zwecke genutzt wurde, wieder in diesen Zustand zurückversetzen mussten. Das war schon eine große Herausforderung. Das haben wir ja hier 14 Jahre lang gemacht und als sich dann die Möglichkeit ergab, durch eine Umorganisation in der jüdischen Gemeinde, dass ein Synagogengebäude leer stand, dann haben wir diese Chance ergriffen und sind dahin gezogen. Man muss dazu sagen, die Gemeinde ist damit nicht so ganz glücklich, weil die meisten leben hier im Süden Berlins, in Zehlendorf und in Steglitz. Und die müssen da jetzt nach Charlottenburg fahren. Aber für diejenigen, die Gottesdienste organisiert haben und gemacht haben, ist das schon eine große Erleichterung, dass man all das nicht mehr machen muss. Und dass man eigentlich auch jeden Tag in die Synagoge gehen kann, dass man auch unter der Woche mal einen theologischen Arbeitskreis dort tagen lassen kann oder Chorproben stattfinden können oder andere Dinge. Das war hier zwar auch alles möglich, aber man musste immer angemeldet werden, man musste immer gucken, kriegen wir einen Raum oder kriegen wir zwei Räume und wie ist das?
Okay, Sie meinten, dass hier früher am Freitag immer die Gottesdienste stattfanden. Ist es immer am Freitag und eben meinten Sie auch am Samstag, also wann finden die so statt?
Normalerweise ist das so, dass jüdische Gottesdienste an Feiertagen am Vorabend und am Morgen stattfinden. Und Schabbat ist auch, wenn man so will, ein Feiertag. Und dann würde auch normalerweise ein Gottesdienst am Freitagabend und am Samstag früh stattfinden. Das war hier aus vielerlei Gründen mit den amerikanischen Soldaten so nicht machbar. Und dann hat man sich damit beholfen, in aller Regel nur Freitagabends den Gottesdienst zu machen.
Und was macht ein Kantor?
Kantor ist eigentlich für den Gottesdienst die wichtigere Person, muss man mal so sagen. Als Rabbiner kann man das auch sagen, weil er sozusagen mit der Gemeinde im Wechselgesang, manchmal auch mit einem Chor, aber in aller Regel mit der Gemeinde, die Gebete eben vorträgt. Und der Rabbiner greift dann nur gelegentlich ein. Ich bin da etwas aktiver als andere Rabbiner und würde mal sagen, mit der Kantorin, die macht vielleicht zwei Drittel dieser Gebetsgesänge und ich mache dann so ein Drittel vielleicht der Rezitative und so. Und bin da sozusagen in einer ganz anderen Weise dabei, als viele andere Rabbiner machen. Also ein Rabbiner ist sozusagen eher derjenige, der das Ganze verantwortet und sozusagen der Lehrer ist und der Vorbeter ist eben der Vorbeter. In meiner Gemeinde ist es aber sozusagen ein bisschen gleichberechtigt.
Und kennen Sie die World Union of Progressive Judaism und was ist das?
Also ich kenne sie nicht nur, ich war auch lange Zeit sogar Governor der World Union, also sozusagen, hier würde man sagen, im Vorstand. Das ist ein Zusammenschluss der nicht-orthodoxen Gemeinden weltweit, World Union, dann gibt es eine American Union, dann gibt es eine deutsche Union progressiver Gemeinden, die dann Unterverbände sind, also jeweils regionale oder nationale. Und das ist sozusagen die größte jüdische Organisation weltweit. Es gibt keine größere jüdische Organisation. Das sind die nicht-orthodoxen Gemeinden, die sich da zusammengeschlossen haben. Und wenn in Amerika es eine Rabbinerkonferenz gibt mit den Rabbinern der World Union und da kommen nur wenige hin, dann sind das schon 5000 oder so. Also die haben eine sehr, sehr große Zahl von Rabbinern, Vorbetern und anderen und Gemeinden. Und eigentlich kann man auf der Seite von der World Union nachgucken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man in jeder größeren Stadt der Welt World Union Gemeinde findet, aber in den meisten großen Städten der Welt findet man das. Also ich glaube, die haben insgesamt ich habe das mal irgendwo gelesen, in über 3000 Städten gibt es Gemeinden der World Union. Das ist schon sehr, sehr viel. Es gibt aber bei den orthodoxen Gemeinden gibt es auch eine so große Verbreitung, das soll man an dieser Stelle schon sagen, nur die Mitgliederzahl, die ist im progressiven Bereich wahrscheinlich fünffach, sechsfach, siebenfach so hoch wie im orthodoxen Bereich.
Und Ihr Vater, er ist ja eigentlich auch schon sozusagen berühmt, kann man fast sagen. Können Sie darüber noch was erzählen?
Strongo ist in Saloniki halt geboren, in Griechenland, kam via Auschwitz in Sachsenhausen, Todesmarsch hier nach Berlin, eigentlich um zurückzukehren in seine Heimat. Und hat dann, sagen wir mal, eher durch eine Fügung des Schicksals zunächst im Chor der Synagoge Pestalozzi-Straße, dann eben als Vorbeter seine Lebensrolle gefunden. Also muss man einfach so sehen. Und ist dann hier in Berlin geblieben, war dann sozusagen die singende Stimme, während Heinz Galinski die mahnende Stimme der jüdischen Gemeinde war. Die hatte sozusagen zwei Stimmen und haben damit in die Öffentlichkeit gewirkt. Es gab ja, Songo hatte eine RIAS, das war der Rundfunk im amerikanischen Sektor, war ein deutschsprachiger Sender, von 1946 an, bis der RIAS aufhörte zu existieren, dann sogar noch ein paar Jahre, glaube ich, beim Deutschlandradio. Jeden Freitagabend um 18.30 Uhr oder um 18 Uhr eine 25-minütige Sendung, die Sabbatfeier, wo er eben mit dem RIAS Kammerchor zusammen gesungen hat. Und das war schon, sagen wir mal, ein Landmark. Ich treffe heute noch Leute, die sagen, oh, als ich jung war, habe ich das immer gehört. So, also das ist einfach so ein Eckpunkt gewesen.
Und wie wird man Kantor? Also gibt es da auch irgendwas?
Naja, heute würde man das genauso werden wie Rabbiner auch. Also man sollte ein wissenschaftliches Hochschulstudium haben, eine Gesangsausbildung gehabt haben, möglichst auch an einer Hochschule. Und dann gibt es eben auch eine mehrjährige Ausbildung an den gleichen Colleges, wie die Rabbiner das auch haben, nur mit einem etwas anderen Schwerpunkt oder mit anderen Schwerpunkten. Und am Ende steht eben auch eine Ordination. Das war zu der Zeit, als mein Vater Vorbeter wurde, sicherlich nicht so. Also die Ordination für Vorbeter, die hat es dann nicht so gegeben. Nebenbei merkt, die für Rabbiner war auch nicht so formalisiert, wie das heute ist. Das muss man einfach so sehen. Das hat sich durch die Normierung in allen Bereichen hat sich das so ergeben, dass das heute so ist. Wie auch immer. Also er ist das sicherlich deshalb geworden, weil er aus einem traditionellen Haushalt stammte, gut singen konnte. Sein Vater selber war Synagogenvorsteher und einfach in dieser Szene aufgewachsen ist und sich dann mit diesen Dingen auch natürlich beschäftigt hat, weil die sephardischen, also die Melodien der griechischen Juden oder überhaupt der mediterranen Juden, sind ganz andere als die hier. Also er musste sich das alles aneignen, wie er selber mal scherzhafterweise gesagt hat. Also man hat ihn hier in Berlin vom Sephardi zum Ashkenazi konvertiert. Das ist wahrscheinlich eine ganz gute Bezeichnung für den Schritt, den er machen musste von der ganz anderen Form des Vorbetens und des Kantilierens der Gebetsgesänge zu dem hier üblichen, in Mitteleuropa üblichen.
Und wir haben ja gerade das Hochzeitsfoto gesehen. Wie verläuft eine jüdische Hochzeit? Gibt es da irgendwelche Unterschiede?
Ja, eine jüdische Hochzeit, natürlich gibt es da also Unterschiede. Erstmal ist es so, dass Braut und Bräutigam unter einen Traubaldachin treten, der, sage ich jetzt mal, das jüdische Haus symbolisiert. Und gut, also Erik wird auch ausgetauscht. Dinge haben schon so äußerlich Ähnlichkeiten, aber es sind eben sieben Segenssprüche, die sie von dem Rabbiner oder Vorbeter oder von beiden empfangen und sie geloben sich gegenseitig Treue. Das ist jetzt alles, sagen wir mal, wenn man das unterm Strich betrachtet, wahrscheinlich von einer zivilen oder auch von einer christlichen Hochzeit an den Punkten nicht so unterschiedlich, aber es ist eben kein Sakrament. Ehe kann auch wieder geschieden werden. Also es ist schon dann nochmal deutlich anders, wenn man es genau hinguckt. Also wenn man nur so von außen drauf guckt, dann könnte man sagen, da gibt es viele Parallelen.
Und wie verläuft eine Bar Mitzwa?
Ja, das ist ein Teil eines Bar und Bat Mitzwa, also auch für die Mädcheneinsingung. Wir machen das ja in unserer Synagoge gleich. Das ist Teil eines Sabbat-Morgen-Gottesdienstes. Die wird eben zum ersten Mal, der oder die wird zum ersten Mal zur Schriftlesung aufgerufen und würde dann eben den Teil, für den er verantwortlich ist, nicht von mir vorlesen lassen, sondern selber vorlesen. Das heißt, man muss schon Hebräisch lesen lernen, man muss diese Kantilationsformen lernen, man kann dann auch selber noch eine Rede halten, man kann auch einen Prophetentext oder so in der Landessprache, also hier in Deutsch, vortragen. Also da sind viele Elemente möglich und zum Schluss bekommt man eben einen Segen und wird dann in dem Gebetsquorum von 10 Juden und Jüdinnen als vollwertiges Mitglied mitgezählt. Also dann ist man mit 12 Jahren die Mädchen, mit 13 Jahren die Jungen, sozusagen zählt man zum Gebetsquorum dazu. Insofern ist das schon auch ein Abschnitt und ja, also es gehört auch ein bisschen Mut dazu, sich da vor die Gemeinde zu stellen, auf eine Rede zu halten und all das zu machen. Also es ist schon, ja, ist schon eine gewisse Anstrengung, die dafür notwendig ist.
Und als die, also dieses Gebäude wurde ja geteilt von den christlichen und der jüdischen Gemeinde und gab es da auch mal, also es gibt natürlich keine gemeinsamen Feiertage, aber dass eben die beiden Gemeinden mal zusammensaßen oder?
Ja, wir haben das ein paar Mal gehabt, dass wir, also besonders mit dem Gospelchor auch, dass wir Konzerte mit religiösen Melodien oder Texten gemacht haben. Das hat es durchaus gegeben, da war dann auch diese Rockband dabei. Und das haben wir gemacht, also ich würde mal so sagen, vielleicht so jedes zweite Jahr. Also ich glaube nicht, dass es das jedes Jahr gegeben hat. Was es jedes Jahr gegeben hat, war so ein Bazar oder wie man das auch immer nennen will, wo man ausgemustertes von zu Hause mitgebracht hat und das wurde dann hier verkauft und der Erlös war dann für zum Beispiel für das nächste Konzert oder für irgendwas, was gemeinsam sozusagen anstand. Dann haben die verschiedenen Gemeinden haben Tische gehabt und haben dann Sachen verkauft und es wurde gebacken und mögliche Speisen wurden zubereitet und so. Das hat es jedes Jahr gegeben, manchmal sogar zweimal im Jahr, wenn es irgendeinen Grund gab, worauf wir uns verständigt haben, wo man jetzt gesagt hat, da müssen wir gemeinsam was für spenden zum Beispiel. Ja, das gab es so Sachen, irgendwelche Katastrophen, die in der Welt passiert sind. Und da hat man sich manchmal sehr schnell darauf verständigt, lasst uns doch nochmal im Herbst zum Beispiel einen zweiten Bazar machen. Und so. Oder ja, das waren eigentlich so die gemeinsamen Aktivitäten, die wir gehabt haben. Abgesehen davon, dass wir eben, wenn wir zumindest hier auf dieser Ebene der Gemeindeleiter eben öfter zusammenkamen. Und was uns ja sehr geeint hat, war immer sozusagen der, ja, in Anführungszeichen Kampf mit denjenigen, die hier für den Bau technisch zuständig waren. Für technische Verbesserungen, weil das ist jetzt vollkommen gleichgültig, ob der Standard hoch war, solange die amerikanische Armee hier war oder nicht. Man hat natürlich immer Wünsche, was an irgendeiner Stelle noch ergänzt werden könnte oder was man so hat.
Vielen Dank für das
Interview. Ja, vielen Dank.
Eine Frage hätte ich noch als Ergänzung, die mich interessieren würde, und zwar eine andere Gruppe recherchiert zum Ort des ehemaligen DP-Camps Düppel, Schlachtensee, das auch in der, von der Schule aus nur wenige Meter entfernt.
Ja. Gibt's ja auch noch, das Hauptgebäude steht ja noch. Das ist da so in die Straße reingebaut. Das hängt der Bürgersteig. Das könnten sie sich beseitigen, wenn sie die Straße verschenken müssen. Ich kenne das, ja.
Da würde mich interessieren, ob Sie da etwas wissen zu Verbindungen zwischen entweder jetzt ganz individuell Ihrer Familiengeschichte, also der Geschichte Ihres Vaters, und dem DP-Camp oder ein bisschen allgemeiner dem früheren Chaplain Center unter den Eichen. Gab es da zwischen den DPs und den jüdischen Angehörigen des US-Militärs Verbindungen, Überschneidungen?
Ich habe mich damit sogar mal beschäftigt, ich habe sogar mal einen Aufsatz darüber geschrieben. Also ich will es mal so sagen, zwischen der jüdischen Gemeinde und dem DP-Camp gab es wenige Beziehungen und auch keine guten. Das kann man, glaube ich, einfach mal erstmal so, so sagen. Den Militärgeistlichen, die hier gewesen sind, da gibt es ja auch die Akten, die habe ich aus dem National Archive, die haben sich sehr, und zwar gegen ihre Vorschriften, haben die sich sehr stark um die DPs gekümmert. Besonders in der ersten Zeit, also wir reden jetzt mal von zweiten Jahreshälfte 45. Also die Militärchaplains, die da waren, die haben das sehr präzise gemacht, kann man an ihren Einsatzplänen und an ihren Tagebüchern oder ihren Berichten, die sie geschrieben haben, auch ablesen. Also da gibt es relativ viel Material, das könnten Sie sich auch mal angucken, wenn Sie das wollen. Ich habe das ins Archiv der Topografie gegeben, da wo es eigentlich nicht hingehört, aber das ist aber jetzt mal für mich naheliegender, als es irgendwo anders hinzugeben. Und da sind die Sachen, also die könnte man sich angucken. Ich könnte Ihnen dazu auch sagen, ich würde das auch erläutern, weil es natürlich Stunden dauert, bis man das alles gelesen hat. Ich könnte das einfach mal vorführen und zeigen. Also es ist kein so großes Problem. Und ich glaube sogar, dass es dazu, gebe ich jetzt meine Hand nicht für her, dazu gab es auch eine größere Anzahl von Fotos. Also es ist zum Beispiel so, in dem Archiv der Vereinten Nationen in New York, da gibt es einen größeren Bestand über dieses DP-Camp. Und ich bin da 1994 gewesen und habe da geforscht. Da war es unter anderem so, dass eine Bildserie, von der ich immer nicht weiß, ob ich damals eine Kopie von gemacht habe, eine Bildserie, ich habe diese Akten durchgeguckt und da lag in der Akte noch ein geschlossener Briefumschlag drin. So hoch war der, so vielleicht 4 cm hoch. Und dann habe ich mit der Erlaubnis des Archivars, der hat es dann vor meinen Augen aufgemacht, und da waren da, sage ich jetzt mal, 40 Fotos samt Rechnung drin. Die haben die nicht bezahlt. Die sind nämlich abgezogen und haben den Fotografen nicht bezahlt. Und also gehe ich jedenfalls davon aus, wenn die Rechnung da drinnen lag, in einem nicht geöffneten Umschlag, dass sie nicht bezahlt worden ist. Wie auch immer, also da gibt es viel Material zu, das ist sagen wir, relativ gut dokumentiert und ich habe auch viel davon mitgenommen und das ist ein total spannender Vorgang, ja.
Gut, dann vielen Dank.
Ja. Dankeschön. Dankeschön.